Leute, heute mal eine Folge aus der Reihe. Normalerweise, ihr kennt es, besprechen wir ja jeden Sonntag eine Stargate-Folge, meist aus ja, einfachen Gründen veröffentliche ich die dann 0.07 Uhr wegen James Bond. Einfach so als kleinen Hinweis, habe ich ja schon mal erzählt, ist nur ein kleines Easter Egg. Ich weiß nicht, ob das viele von euch überhaupt so mitkriegen oder wahrnehmen, die dann nachts noch unterwegs sind. Jetzt sind wir am Abend unterwegs und ja, in der Leitung ist Reinhard Prahl. Kennt ihn vielleicht? Und wenn nicht, könnt ihr ihn jetzt kennenlernen. Schönen guten Abend und schön, dass es geklappt hat.
Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein.
Sehr gerne. Ja, ich habe mich ja mit dir dann unterhalten, auch im Rahmen der diesjährigen FedCon. Hätte fast letztjährig gesagt, das verschwimmt ja immer so die Zeit. Aber es war die diesjährige FedCon. Genau, da kam ja ins Gespräch auch über deinen Vortrag. Aber du kannst ja erstmal sagen, was du so machst. Also bist ja auch unter anderem Autor, wo man dich ja kennen könnte, eventuell.
Kommt drauf an, was man liest und was man schaut, in erster Linie mal, würde ich sagen. Also, wie du schon sagtest, mein Name ist Reinhard Prahl, ich bin Medienjournalist, hauptberuflicher Medienjournalist. Ich schreibe Bücher, Kurzgeschichten, Hörspiele und solche Sachen und befasse mich ganz viel mit Film- und Seriengeschichte, vornehmlich mit Star Trek. Hab da auch einige Bücher mit meinen Kollegen Thorsten Walch und Björn Sülter geschrieben, die Star Trek Chroniken, die jetzt 3200 Seiten inzwischen stark werden in den letzten 5 Jahren, aber auch über solche Sachen wie Captain Future und Es lebe Firefly, jetzt zurzeit über Akte X, wo wir jede Staffel machen, und Stargate ist seit langem eins meiner Steckenpferde.
Ja, sehr schön, da bist du nämlich hier genau richtig. Ich habe mal so eine, ohne jetzt Werbung zu machen, so eine Webseite mit A im Namen. Ich will die jetzt nicht bewerben, die hat schon genug. Das ist jetzt so eine kleine Quizfrage, ein bisschen spontan. Da steht halt auch, dass du Autor bist, logischerweise, weil da auch Bücher mit deinem Mitwirken verkauft werden. Und auch unter anderem Most Popular. Was denkst du denn, was so das populärste aktuelle Buch ist mit deiner Mitwirkung, was verkauft wird auf dieser Plattform? Das ist doch eine coole Quizfrage, finde ich. Ne?
Da muss ich ehrlich sagen, da muss ich passen, das weiß ich nicht. Also ich weiß, dass vom Bücherverband Captain Future ziemlich weit oben ist.
Da bist du genau richtig. Es ist Captain Future, es lebe Captain Future, genau. Also ich weiß auch nicht, wie das aktualisiert wird, ne? Ich nehme an. Aber das ist jetzt praktisch, wird als most popular bei dir angezeigt. Ne?
Ja, es ist das tatsächlich einzige Buch, das jemals über die Zeichentrickserie, also wir reden hier von der Zeichentrickserie, die viele von euch wahrscheinlich noch von Anfang der 80er Jahre kennen. Viele von uns sind ja damit aufgewachsen und mit Star Trek natürlich halt. Das einzige Buch, was überhaupt je zu dieser Fernsehserie erschienen wurde. Ich oder wir wüssten nicht und haben es auch versucht zu recherchieren, dass es weltweit sowas nochmal gibt.
Ja, aber es ist interessant, finde ich, weil gerade, also ich würde mal sagen, das sind jetzt auch Publikationen oder Bücher zu Serien oder auch Filmsachen, die jetzt gar nicht so unbekannt sind. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie so ein kleines Ding ist, was mal ein Jahr irgendwo bekannt war, sondern es ist ja schon popkulturell sehr stark, mehr oder weniger stark halt verankert, auch in der westlichen Hemisphäre. Ne? Also das ist, oder auch natürlich in Japan, aber das wundert einen dann doch, oder? Wie würdest du das sagen, woher das vielleicht kommt?
Mich hat es tatsächlich sehr gewundert, muss ich zugeben, als ich mit dem Vorschlag an den Verlag ging, da gehörte der Verlag noch nicht dem Björn Sülter, war man da gar nicht so angetan von der Idee. Auch Kwoska halt wollte das Buch nicht haben und eigentlich wollte das keiner haben. Und dann kam glücklicherweise der Björn Sülter und sagte, na ja, Captain Future ist es nicht vielleicht das, was jetzt jeder sofort als erstes als Lieblingsserie nennt, aber wenn du mal so Leute fragst, was hast du denn früher geguckt? Da ist Captain Future immer mit drin. Wir versuchen das mal. Und dann ist das Buch, als wir das angekündigt haben, hat sich das sofort so stark vorverkauft, dass da erfreulicherweise schon eigentlich die Druckkosten eingespielt waren.
Das ist doch schön. Da muss man nicht lange zittern, sage ich mal.
Nee, was das anbelangt, nicht. Vor allen Dingen, weil Sachbücher über Filme und Serien ein sehr stagnierender Markt sind. Also man wird da nicht reich mit.
Wenn man es nicht ausprobiert, weiß man auch nicht, wie es Interesse ist. Ist wahrscheinlich, denke ich, auch von Verlagsseite oder auch Autorenseite, ist ja, ne, beides legitim, schwer einzuschätzen, wie wäre so die Nachfrage oder das. Ich weiß auch nicht, wie kann man da so dieses Themengebiet ein bisschen abklopfen, wie es ankommen würde. Gibt es da so bestimmte Indikatoren oder ja, weil ganz frei Schnauze, sag ich mal, wird es meistens vielleicht nicht sein dann.
Naja, es geht schon teilweise tatsächlich nach dem Gefühl, wenn du jetzt anfängst, eine Chronik über Star Trek zu schreiben, wie wir das machen, die es in der Form so noch nicht gegeben hat, dann, klar, weißt du, Star Trek ist ein relativ populäres Franchise. Du wirst also sicherlich zumindest so viel Leserinnen und Leser finden, dass sich das amortisiert irgendwo. Wir reden jetzt nicht von großen Gewinnen, sondern wir reden davon, so viel einzunehmen, dass man das nächste veröffentlichen kann. Das ist so in erster Linie, das ist so der Break-Even-Point, der immer erreicht werden muss. Mhm. Bei Captain Future war es, wie gesagt, ein Risiko insofern, dass es keiner geglaubt hat. Das war ein Bauchgefühl meinerseits, dass ich gesagt habe, also wir haben jetzt den 40-jährigen Geburtstag der Serie. Ich kenne so viele Leute, die die Serie lieben. Ich glaube, das funktioniert. Das war ein richtiges Bauchgefühl. Und da hatte ich dann mal recht.
Sehr schön. Da gibt es ja, würde ich jetzt mal sagen, auch teilweise ja, Parallelen zu bestimmten Serien. Mir fällt jetzt dieser Verleih nicht ein, aber es gibt einen so einen Verleih, die auch ältere Serien immer mal neu auflegen, nicht, aber einfach in neue Blu-ray-Boxen packen mit verschiedenen Specials und so. Und da ist auch sehr oft was ausverkauft, wo man gar nicht so denkt, okay, ist das jetzt aktuell noch so gefragt? Aber was vielleicht auch ein Faktor mit reinspielt, dass halt die Kinder von damals jetzt, wie du schon sagst, erwachsen sind und natürlich auch Geld verdienen und dann sich doch sagen, na Mensch, so ein Stück, in Anführungszeichen, Kindheit, sich nochmal in irgendeiner Art und Weise, ob es jetzt ein Buch ist oder ein Film oder ein Spiel von mir aus zu beschaffen, das hat doch was, ne? Also warum denn nicht?
Ich glaube, das spielt in der gesamten Retrowelle eine sehr große Rolle. Egal, ob du jetzt dir anguckst, was musikalisch gerade passiert, die ganzen 90s-Partys, die laufen, die Retro-Radiosender, die aus dem Boden schießen, oder ob es eben halt bei Fernsehserien über die Labels PDAX ist das eine Label und das andere Label ist Fernsehjuwelen.
Ah, genau,
Alive. Die machen sehr gute Sachen. PDAX ist dann immer so ein bisschen, weil da oft halt gar keine Specials und nichts bei sind, was ich extrem schade finde. Weil das für uns Sammler ja dann doch der Kern der Sache ist. Ne? Sonst können wir die Sachen auch streamen letzten Endes, wenn da kein Mehrwert bei ist. Ne? Aber diese Retrowelle scheint zu funktionieren. Und das hat sie ja auch irgendwo immer schon, ne? Muss man sagen.
Ja, das stimmt. Also das ist manifestiert sich, weil du gerade auf Musik zu sprechen kommst, auch in den bekannten Nirvana-Shirts, die immer wieder jetzt neu auftauchen und auch Kinder anhaben, wo ich denke, naja, haben die schon mal einen Song gehört? Ich will da nichts unterstellen, aber ist ja auch vielleicht so ein Modetrend auch und mit dem man einfach nicht nur musikalisch verbindet, sondern manche finden das Bandlogo cool oder so.
Genau, das denke ich auch.
Wie war es denn so bei dir, so der Einstieg zum Schreiben oder auch vielleicht zu deiner journalistischen Tätigkeit? Wie bist du da zu gekommen? War das schon immer so eine Ader von dir oder war das versteckt? Oder hast du auch erstmal was anderes vielleicht versucht beruflich?
Vielleicht fange ich mit einer kleinen Anekdote an, um zu zeigen, dass sich Träume auch unter widrigen Umständen verwirklichen lassen. Ich hatte nämlich tatsächlich in Deutschen knappes Ausreichend. Das lag allerdings weniger an mir als vielmehr an einer sehr verstaubten alten Lehrerin, die Lehrmethoden hatte, die halt in meiner Zeit, ich muss dabei sagen, ich bin 57 inzwischen, noch üblich waren. Und ich habe immer schon sehr gerne geschrieben und habe dann irgendwann über mehrere Bildungswege mein Abitur gemacht mit Philosophie im Leistungskurs und bin dann irgendwie mal zur Ägyptologie gekommen und da muss man dann ja nun mal schreiben, ob man will oder nicht. Und da habe ich irgendwie gemerkt, ja, also ich habe so ein Talent dafür, Menschen komplexe Sachverhalte relativ einfach zu erläutern schriftlich. Und so fing das eigentlich an und dann habe ich 1999 angefangen, Artikel zu schreiben in Wissenschaftsmagazinen und sowas. Und 2006 kam dann das erste Buch heraus.
Sehr schön. Also quasi mit der Schulzeit oder der späteren Schulzeit hat sich das so manifestiert, dass es dieser Weg sein wird. Oder gab es da auch noch so Abzweigungen, was theoretisch, also was wäre wenn, ist ja auch so ein Science-Fiction-Ding, vielleicht welchen Weg du eventuell eingeschlagen hättest, wenn das irgendwie nicht geklappt hätte, aus welchen Gründen auch immer?
Ich muss dabei sagen, dass ich tatsächlich relativ spät zum bezahlten Schreiben gekommen bin. Ich habe lange Zeit also unbezahlt geschrieben, bis auf die Tatsache, dass ich dann halt eben ein Buch geschrieben habe. Die meisten Artikel, die ich hatte, die liefen halt auf Basis von kostenlosen Büchern bei Verlagen ab, die ich dann mir jederzeit bestellen konnte oder sowas in der Art halt. Und tatsächlich bin ich das erste Mal bezahlt worden 2013, und zwar vom Geek-Magazin. Das kennen wahrscheinlich viele von euch, denke ich. Ne? Da bin ich heute auch noch.
Sehr schön. Also haben sie dich nicht rausgeworfen?
Nee, bis heute nicht. Zu meinem Glück.
Sie haben es versäumt. Nein, Spaß natürlich.
Sehr schön. Ist anders. Sie haben es versucht, aber ich bin hartnäckig. Ja.
Okay, sehr gut. Sehr gut. Muss man auch manchmal sein. Das gehört ja auch dazu. Genau.
Ja, und Spaß muss auch sein.
Ja. Wir können ja mal gerne Richtung Stargate gehen. Also du sagst schon, du hast auch vieles geschrieben, wissenschaftlicher Bereich, oder auch journalistische Tätigkeiten, Bücher natürlich. Was wäre jetzt so ein oder mehrere Werke, wo du sagen könntest, ja, das könnte auch einem Stargate-Fan interessieren? Also gibt es da was ein bisschen wo du sagen würdest, in die Richtung gehen könnte? Natürlich ist es eine Franchise-bedingt dann immer vielleicht noch was anderes, aber wo du sagen könntest, das wäre so am ehesten etwas, eventuell. Ne? Das kann man ja schwer sagen, aber was würdest du denn da jemandem empfehlen?
Also da würde ich tatsächlich sagen, obwohl es genre-technisch gesehen gar nicht so vergleichbar ist, da würde ich wirklich sagen, schau mal in unsere Akte X-Chroniken rein. Ja. Das sind staffelweise Bände, das heißt, jede Staffel Akte X wird da besprochen, aber wir haben keine anderen Chronikbände, die so sehr auch in den wissenschaftlichen Bereich schauen wie diesen. Wie jetzt in diesem Bereich, bei den Bänden 1 bis 3. Wir haben Quellennachweise hinten. Ich habe also, die Bücher sind jeweils 250 Seiten, nur dick, das ist also nicht so viel, haben aber mindestens immer 30 Quellen und davon 4 oder 25 wissenschaftliche, so dass man halt tatsächlich, wenn man Hintergründe über Mulder oder Scully oder den Raucher erfährt, die immer wissenschaftlich fundiert sind und dann auch eine tiefgründige Basis haben. Also ganz anders als das, was man sonst so aus den meisten Sachbüchern kennt, wo es dann vielleicht mehr darum geht, wie ist die Serie entstanden und all solche Sachen. Wir haben uns halt gedacht, naja, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, wenn ich ein Making-of lesen will, da ist das Internet mega voll von.
Ja.
Letzten Endes. Also muss man halt auch was Neues sich mal ausdenken. Und das war so einer der Gründe auch, wie es zu den Stargate-Vorträgen kam, über die du mich dann hier hineingeladen hast.
Genau. Ja, aber schön, dass du es ansprichst, weil ich muss sagen, Akte X ist auch so einer meiner vielen Lieblingsserien. Ich Top 20 mindestens, wahrscheinlich Top 10 eigentlich. Von Haus aus bin ich eigentlich gar nicht so der Horror-Fan. Also es gibt auch wenig Horrorfilme, die ich dann nochmal schaue. Das sind dann eher so einzelne Perlen, weil das nicht so mein Genre ist. Ne? Jeder hat ja so seine Genres. Und deshalb finde ich, macht das Akte X sehr gut, weil auch ich es mag und liebe. Also, und das muss man erstmal schaffen, finde ich. Und deshalb auch ganz viel Liebe für Akte X. Ist eine großartige Serie.
Na, das freut mich doch zu hören. Ich sehe es nämlich genauso. Also Akte X ist ein Genre-Mix. Ne? Und wenn man sich wirklich, und das ist ja auch wieder so ein wissenschaftliches Ding, ein literaturwissenschaftliches Ding, sich über das Thema Genre oder Gattung zu unterhalten. So, wenn man sich jetzt mal anguckt, was ist denn jetzt Akte X für ein Genre? Da musst du wirklich sagen, das lässt sich gar nicht festlegen, weil es gibt so viel. Und tatsächlich, witzigerweise, kann man das auch über Stargate sagen. Natürlich, Stargate ist in erster Linie eine Science-Fiction-Serie, das ist klar. Aber es gibt eine Menge Mystery-Elemente, es gibt Horror-Elemente in der Serie, in den Serien. Es gibt teilweise so ein bisschen Soap-Opera-Elemente, vor allen Dingen in Stargate Universe kommt das dann zum Tragen. Und im Grunde genommen lässt sich das oft schwerer sagen, wenn man es auf wissenschaftlicher Ebene betrachtet, als der Fan das aus dem Bauch heraus.
So popkulturell, Sci-Fi. Ja.
Genau, das meine ich damit, genau.
Was ich finde, was bei Stargate auch noch dazu kommt, was, ja, es haben auch einige Sci-Fi-Serien, aber was da auch noch so eine eher Besonderheit ist, würde ich sagen, dass es halt immer Stand jetzt auf der Erde spielt sozusagen. Ne? Also das ist dann 2009 zum Beispiel oder so. Und da eben, ne, man diese fernen Reisen unternimmt, dass man das die Erde als Ausgangspunkt hat. Und eben, das muss ich auch sagen, das ist ein Element, was sich ja eigentlich durch, nicht durch durch jede SG-1-Folge mindestens schlängelt, ist so der Humor, der ja auch ein starker Fokus in der Serie ist, was andere Sci-Fi-Serien niemals so geballt haben. Also das immer mal bei einzelnen Charakteren, aber das ist ja schon, würde ich sagen, auch ein Erfolgsrezept von Stargate. SG-1, SGA auch, ne, Universe, ja, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, siehst du das anders oder würdest du auch sagen, dass es so eine Art Alleinstellungsmerkmal ist im Vergleich zu jetzt anderen Sci-Fi-Serien?
Muss ich dir ehrlich sagen, glaube ich gar nicht so, weil wenn man sich anguckt, wie Serien strukturiert werden, dann ist es tatsächlich so, dass Serien, die für den Fernsehmarkt, wir reden jetzt nicht von Streaming, das war bei Stargate noch nicht der Fall, Stargate ist für den Fernsehmarkt konzipiert worden. Und da war es halt so, dass die einzelnen Episoden selbst, wenn sie mal ab 16 waren, was relativ selten eigentlich war damals, doch auch immer eine gewisse Portion Humor haben sollten, um familientauglich zu bleiben. Damit also Mama Mrs. Miller genauso einschaltet wie Mr. Miller und Miller Junior. Das war ja so der Kerngedanke und das Ziel. Oder das ist immer das Ziel eigentlich einer Fernsehserie, wenn man die konzipiert. Und das ist so, verwundert deshalb nicht. Du hast bei Star Trek auch immer wieder diese Phasen, die sehr humoristisch sind. War schon in der Originalserie so, in TNG auch. Und selbst in Deep Space Nine, die ja wirklich die düsterste Star Trek-Serie ist, findest du dann ganz humorvolle Episoden, wo dann auch die ganzen Folgen eigentlich reine Comedy sind. Das hast du dann bei Stargate ja doch extrem, Wormhole Extreme.
Doch,
gibt's da auch. Okay, das, Wormhole Extreme. Ja,
das war nochmal was ganz anderes, ja.
Wirklich eine der besten Handlungsstränge überhaupt.
Wormhole Extreme, ja, das ist fantastisch, auch mit dem, dass sie das Intro praktisch nochmal neu gemacht haben. Das
muss man sich auch erstmal trauen. Mega kitschig, mega trashig und mit so einer Absicht rausgehauen, dass du zuerst mal wirklich vorm Fernseher, ich habe gedacht, was wollen die jetzt von mir? Wollen die mich verarbeiten?
Da hat auch der Praktikant missgebaut.
Ja, genau so in der Richtung. Und dann so nach 2-3 Minuten merkst du, boah, das ist einer, die nehmen sich so schön selbst auf die Schippe. Ja, das ist schon besonders. Das ist schon relativ selten.
Ja. Was ich auch oftmals so höre, ja, manchmal bewusst oder manchmal so unterbewusst schwingt es so mit. Da würde mich vielleicht deine Einschätzung auch interessieren. Es ist nicht mal so ganz stark, aber immer mal bekommt man es zu hören, ja, das ist so Stargate, das ist ja so militärisch, aber ja, ich mag beide, Stargate und Star Trek. Und ich finde, ja, aber man muss da auch einen ehrlichen Blick auf Star Trek haben. Also natürlich sind alle Schiffe, sag ich mal, der Föderation gelabelt oder die meisten, ne, die Defiant ausgenommen etc., als Wissenschaftsschiffe, aber die haben ja auch alles Schutzschilde und Photon-Torpedos und so. Und da gibt es Kommandostrukturen. Also ich finde, so ist es jetzt nicht, dass das immer so man nur Stargate anlassen kann. Das ist ja diese, ja, nur militärische Serie. Das, ja, ich finde, das hat immer so ein negativen Geschmäckle, den ich gar nicht so stark sehe. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Oder hast du auch so eine Diskussion mal erlebt? Oder hat sich das verändert vielleicht auch im Laufe der Zeit?
Nee, also so eine Diskussion persönlich hatte ich jetzt noch nicht, weil ich eigentlich immer nur, wenn ich Diskussionen gehört habe, dann war das mehr so Star Trek against Star Wars. Das ist heute auch Gott sei Dank nicht mehr so stark.
Das war auch
so, dass dann halt so viele Star Trek-Fans offensichtlich der Meinung waren, sie wären intelligenter, weil sie eben Star Trek schauen und Star Wars eben nicht intelligent sei, was wirklich totaler Blödsinn ist, wenn man sich das ein bisschen näher anschaut jetzt halt auch. Sicherlich hat Stargate starke Military-Sci-Fi-Komponenten. Das ist gar keine Frage. Offensichtlich,
würde ich sagen.
Ja, das ist, ne, also ich meine, mein Gott, das ist eine Militäreinheit, um die es da geht. Aber genau. Sci-Fi-Military kommt natürlich auch in Star Trek zum Tragen. Und da sind wir wieder bei Deep Space Nine. Wie viele Schlachten gibt es in der Serie? Wie viele Kriegsfolgen und Folgen um Kriegsversehrtheit, um posttraumatische Stresssyndrome mit Nock, ja, also von Aaron Eisenberg gespielt und so, ja. Also natürlich ist das auch in Star Trek das, was die Spannung und die Action hochhält dann. Und Stargate hat diese Aspekte vielleicht etwas dominanter, weil es eben um eine Militäreinheit geht. Aber die einzelnen Folgen selber, da finde ich, da steht der Adventure Aspekt wesentlich mehr im Fokus.
Sehe ich auch so. Also das sieht man ja auch in der Teamzusammenstellung, die ja eher ja, zweigeteilt ist. Ne? Tiag eher kämpferisch, Unil auch, aber natürlich Carter und Daniel sind ja sehr wissenschaftsbasiert. Können auch mit der Waffe umgehen, mal mehr, mal weniger, Daniel. Aber genau, das teilt sich da so ein bisschen in den Charakteren auch auf.
Ja, das sehe ich genauso. Also es ist ja auch wirklich nicht umsonst so, dass da eine Physikerin und ein, tja, wie soll man ihn nennen? Ich kann alles.
Ja.
Geschichtsforscher. Ägyptologe ist ja viel zu niedrig gegriffen für den Mann.
Das ist Diplomat, Übersetzer, alles.
Ja, ja, der Weltenritter, Ehemann, genau. Und wie ich schon mal ausdrückte.
Und dann haben sie noch MacGyver dabei, also das muss eigentlich
immer
gut gehen.
Wie ich schon dann in meinem Vortrag erzählt habe, der spricht und beherrscht so viele antike Sprachen, und wenn ich dem einen verknoteten Schnürsenkel geben würde, der würde ja da eine adäquate antike Sprache rauserkennen. Ja, das ist so. Also, aber trotzdem hast du recht, die Kombination ist einfach cool. So, dass du halt immer jemanden hast, der auch ein bisschen was über die Situation erzählen kann, wo wir gerade sind. Also, was ist das für ein Volk? Welcher Gott hat die jetzt dorthin gebracht? Und woran glauben die jetzt auch entsprechend oder eben nicht? Und daraus schlussfolgert oder daraus rekrutiert sich dann ja auch das ganze Thema so einer Folge oftmals. Zumindest in den ersten Staffeln, sagen wir mal, ist das so. Ich fand das einen sehr interessanten Ansatz.
Ja, du hast es eben auch schon angesprochen. Kannst ja nochmal sagen, welche Vorträge mit Stargate-Bezug du schon mal gehalten hast. War ja dann wahrscheinlich auf der FedCon oder hast du noch woanders in einem anderen Rahmen Stargate-Vorträge gehalten?
Oh, die habe ich jetzt inzwischen schon auf mehreren Conventions gehalten. Ah, ja. Unter anderem auf der Comic-Con Dortmund, auf der Magic-Con, auf der FedCon, wie du richtig sagte, auf dem Walk of Fame von meinen guten Freunden.
Deutschlandweit verstreut schön.
Ja, sagen wir mal, eher so Nordrhein-Westfalen verstreut. Bis nach Speyer oder so hat mich bis jetzt leider noch niemand eingeladen. Aber kommt vielleicht noch, weiß ich nicht.
Genau, und meldet das sind, euch.
Und das sind zwei Vorträge mit dem Hauptfokus auf Stargate und ein Vortrag mit einem Nebenfokus auf Stargate. Ein Dreiteiler.
Was hat dich denn da bei der Recherche am meisten überrascht? Also gab es da so irgendwelche Fakten oder irgendwas, wo du dachtest, hä, kann das sein? Oder wo du ein bisschen, dachtest, okay, was ist hier los? Oder war da jetzt nichts dabei, was eine spezielle Sache war? Oder?
Um das zu erzählen, müsste ich eigentlich vorne anfangen. Also tatsächlich ist ja so, dass meine Liebe zu Stargate mit dem Film angefangen hat.
Ja, Kurt Russell
Roland,
damals.
Genau, von Roland Emmerich.
Und die mit einem L.
Genau, und der Film war schon wirklich etwas, was mich damals sehr geflasht hat. Wie gesagt, Roland Emmerich, the Master of Disaster, Katastrophengott, ja, sozusagen. Ne? Aber der hat eben einen Film gemacht, der eben diesen ganzen Ancient Astronaut, dieses ganze Ancient Astronaut-Zeug auf den Punkt gebracht hat. Und hat sich einfach gefragt, was wäre denn, wenn das, ich weiß nicht, für diejenigen, die das jetzt nicht wissen, Ancient Astronautic, das ist quasi wenn man glaubt, dass es vor Jahrtausenden Aliens gegeben hat, die auf der Erde gelebt haben und die wissenschaftliche und genetische Entwicklung der Menschheit maßgeblich mit beeinflusst haben. So auf den Punkt. Ja. Und Däniken ist da so eine Galionsfigur. Und Roland von Emmerich war ein großer Däniken-Fan und hat sich ihn gefragt, what if? Also was wäre, wenn das tatsächlich so gewesen wäre? Wenn die Präastronautiker recht haben. Und so ist ja Stargate entstanden letzten Endes. Und da hat mich dann schon damals beim Gucken gewundert, wie viel von dem ägyptologischen Zeug, was im Film vorkommt, eigentlich stimmt.
Also dass man sich praktisch nicht nur so ein, zwei Elemente rausnimmt als Filmemacher und sagt, okay, das sieht dann halt so aus, sondern dass man auch da selber als Regisseur und Drehbuchautor noch akkurater ist, als vielleicht das sonst so oftmals der Fall ist in dem Bereich.
Naja, Roland Emmerich hat den Ägyptologen als Berater dabei. Ja. Das spricht zum Beispiel für sich. Und ich habe auch das in meinem ersten Vortrag schon mal erwähnt. Wenn du diesen Text hast, den du auf der Tafel hast, der dann von Daniel Jackson hinterher entziffert wird und der dann also sagte, mein Gott, wer hat das übersetzt, diesen Blödsinn? Also der Teil der Geschichte ist Blödsinn, weil es gibt A, kein Bartsch. Und zweitens, wenn ein Doktor der Ägyptologie, und das ist ja der Kollege vom Daniel Jackson in dem Film halt, ne, so einen Text übersetzt, den wir im zweiten Semester gelernt haben, dann muss ich davon ausgehen, dass der Doktor das noch einen Tacken besser kann. Aber davon abgesehen, der Coup an der Sache ist, dass dieser Text lesbar ist. Also die Hieroglyphentexte sind korrekt. Und an solchen Sachen siehst du dann eben, wie viel Mühe Roland Emmerich sich gegeben hat, eine wirklich altägyptische Atmosphäre da zu schaffen. Und das hat mich schon immer an Stargate begeistert und bis heute, ich habe mir noch vor einiger Zeit diese Special Edition gekauft, die es da gibt, mit der extra Blu-ray drauf. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ja, es gab ja auch vor, weiß nicht, ob es vor ein, zwei Jahren so nochmal den Film halt in drei Versionen mit drei verschiedenen, ja,
Stilen
sozusagen.
Das ist die, sozusagen. Genau, das ist
ja,
die, ne? Die ich habe.
Genau, ja.
Die meine ich. Genau. Und dann ist ja nochmal eine extra Blu-ray mit Specials dabei und die, die Director's Cut Edition war ja schon immer gut, aber die ist ja noch besser jetzt. Ne? Und dann habe ich mir den Film auch nochmal angeguckt und habe gedacht, wow, das ist mir selbst, wann kam der Film aus? 94, ne? Nicht so aufgefallen teilweise. Dann habe ich einen Artikel geschrieben darüber, Stargate und die Ägyptologie. Und da habe ich gedacht, also eigentlich müsstest du da mal einen Vortrag draus machen. Wer, wenn nicht du, der einerseits sich mit Filmgeschichte beruflich befasst und andererseits sich besser in Ägyptologie auskennt als viele, die mal hin und wieder so eine Doku gucken. Und so kam das.
Sehr schön, ja. Dann passt es ja.
Ja, irgendwie genau. Schon.
Ja. Du hast dich ja auch mit der Götterwelt von Stargate stark beschäftigt, auch für den Vortrag, logischerweise. Was würdest du sagen, welche wären da, die man so kennt, ne, akkurat ne, im Serienrahmen dargestellt, wie es halt so möglich ist und welche vielleicht gar nicht. Also gibt es da starke Diskrepanzen und ändert sich das dann vielleicht auch in bestimmten Staffeln? Oder würdest du sagen, dass das straight eine Linie ist in SG1 von Staffel 1 bis 10? Wahrscheinlich eher nicht, ne?
Nein, also es ist tatsächlich so, je weiter sich die Serie entwickelt hat und je weiter die vorangeschritten ist, desto weniger Wert hat man auf historische Akkuratesse gelegt. Das ist sehr, sehr gut ersichtlich. Du hast jetzt, und da müssen wir auch wieder beim Film anfangen. Hm. Wenn du dir jetzt den Film anguckst, da geht es ja um Ra. Ra, ja. Der Sonnengott, nicht nur der Sonnengott, sondern eigentlich auch Schöpfer der Ägypter, der Vater Ägyptens sozusagen und auch Schöpfer der Erde, zusammen mit zwei weiteren Göttern, Geb und Nut, die Göttin der Erde und die Göttin, Gott der Erde und die Göttin des Himmels, ja. Diese ganze Thematik, die Roland Emmerich da in den Film bringt, die gehört zum Sonnenmythos des alten Ägyptens. Mhm. Kann man sich jetzt ein bisschen drüber streiten, zu welcher Epoche, weil das ist so ein bisschen durcheinander gewürfelt, aber das ist nicht so ausschlaggebend. Ausschlaggebend ist halt, dass das, was da vorkommt, die Horusse zum Beispiel, die eben ihn beschützen, die Soldaten, die wir später als Jafar kennenlernen, ja, die Symbolik, die Ra selber hat mit seinem Pharaonenbart und dem Nemes-Kopftuch und so weiter und so fort. Das ist alles ziemlich gut gemacht und entspricht auch in etwa, ja, also ja. Ich bitte nicht ja. Falsch zu verstehen, in etwa schon dem, was man so aus der Literatur und aus der Forschung kennt. Also er hat sich da schon Motive gewählt, die schon eine gewisse Akkuratesse haben und die eben, wie gesagt, die Atmosphäre da einfach auch stark erhöhen dadurch. Ne? Also ein gutes Beispiel ist auch, dass so Wörter wie Naquada, die Metall, womit genau. Die Goa'uld ihre Raumschiffe antreiben, ja, in Wirklichkeit eine Kultur gewesen ist, eine altägyptische präpharaonische Kultur, die damals durch die Presse gegeistert ist, ja, in der Zeit, als der Film und später die Serie entstanden sind. Und sowas haben die aufgegriffen. Haben es natürlich umgewandelt, um für die Serie in einen Kanon zu bringen und in eine Erzählstruktur zu bringen. Aber all das hat dafür gesorgt, dass der Film sich so dicht anfühlt. Ne?
Hm. Ja,
und das ist,
ja auch,
ist was hat ja, mich sehr begeistert.
Was du schon angesprochen hast, dass man sich dann auch orientiert hat und auch die Wachen mit den Symbolen, dass man das ein bisschen genommen hat und dann überlegt hat, okay, wie könnten so die Kriegerrüstungen sein und das nochmal dann verwendet hat, dass das nochmal schön sichtbar ist, einfach die Symbolik der Zeit.
Genau, die Ikonografie gelingt also an sich auch ganz gut, indem man eben wie so diese Horusköpfe, die Helme der Goa'uld und Horusform gestaltet. Man hat Hathor mit eingebaut, indem man Kuhhörner, diese riesigen Hörner, die auftauchen, wenn Daniel Jackson und O'Neill gefangen werden und dann Ra vorgeführt werden. Die Jünglinge, die Ra umgeben mit ihren sogenannten Jünglingslocken, sowas gab es im alten Ägypten in ähnlicher Form tatsächlich. Das alles haben die da wirklich schon sehr gut zusammengebaut. So, dass du wirklich so für dich als Zuschauer so das Gefühl hast, wow, so könnte es gewesen sein.
Ja, gibt's denn einen spezielles Convention-Erlebnis oder mit oder ohne Sagebezug, ist egal, was dir so im Kopf geblieben ist, besonders? Vielleicht auch von deinen Auftritten oder irgendwas Witziges, was passiert ist, oder kann ja immer mal irgendwas sein, Technik, was, wie auch immer, ne?
Ja, bei meinem ersten Vortrag, den ich gehalten habe, habe ich eine
Ja.
falsche Quadratmeterzahl angegeben. Ich habe
Ah,
also
okay.
ein falsches Zeichen genommen, statt Quadratmeter irgendwas anderes dahin geschrieben. Oder ich hatte mich oder hatte das völlig falsch aufgeschrieben. Irgendwie weiß ich auch nicht mehr, wie es kam. Und jemand hat das angemerkt und ich habe dann nur so gesagt: Gut aufgepasst, eins setzen. Und der ganze Saal
Sehr
lachte
gut.
und applaudierte. Und weil die also merkten, klar, ich nehme mich jetzt nicht so ernst und mein Gott, kann halt immer mal passieren. Und das war bei meinem ersten Vortrag auf der FedCon, den du, glaube ich, auch gesehen hast, fand ich ein sehr, sehr schönes Erlebnis, an das ich mich bis heute gerne erinnere. Aber ich muss sagen, so dass wirklich das, was mich so am meisten geflasht hat, das war jetzt dieses Jahr auf der FedCon, weil ich zum ersten Mal im großen Saal auftreten durfte, vor also wirklich hunderten Leuten.
Beethoven ist es gewesen, genau.
Beethoven, das ist ja der zweitgrößte Saal der Convention mit über 300 Plätzen. Und draußen noch Leute standen, die unbedingt rein wollten, nicht mehr rein durften. Tatsächlich hinterher Dutzende Leute zu mir kamen und sagen, das war so fesselnd, dass sie gerne mehr hören möchten. Das hat mich unheimlich gefreut. Die Leute haben mit mir gelacht, die Leute haben mit mir gestaunt. Und ich glaube, ich konnte auch so ein bisschen den Leuten vermitteln, dass Ägyptologie mehr als Pyramiden und Tempelanlagen.
Ja, auf jeden Fall. Also muss ich auch nochmal sagen, das hatten wir auch schon mal in einem Vorgespräch, wo wir mal die Technik hier getestet hatten vor einigen Tagen, erörtert. Du hast es schön lebendig gemacht, auch mit halt Szenen aus dem Film oder aus SG1 der Serie und dadurch das nochmal ein bisschen aufgelockert und auch die Geschichten dahinter so ein bisschen erläutert, die man vielleicht jetzt dem normale Fan jetzt nicht so offensichtlich sind, die reellen Geschichten, die eben dahinter liegen und die Bezüge zur Realität praktisch der Gottheiten und diese ganzen Familienbande, würde ich es jetzt auch mal grob einfach nennen, dargestellt.
Ja, genau. Und das war ja dann letztlich die Intention. Ursprünglich hatte ich ja wirklich vor, wirklich so quer durch die Götterwelt in Stargate zu gehen. Und das hat sich dann irgendwie als gar nicht durchführbar herausgestellt, sehr schnell, weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich das jetzt machen würde, dann müsste ich A, quer durch die Kulturen gehen, weil ihr wisst ja, ne, wir haben also nordische Götter, wir haben griechische Götter, wir haben syrische Götter, wir haben ägyptische Götter, wir haben sogar eine japanische. Amaterasu, ne, haben wir dabei noch und dann nicht nur das, wir haben auch noch Halbgötter, auch noch zum Teil mit drin.
Ja,
Und
wird's
wenn
schwierig.
ich das, genau, ne, und wenn ich das jetzt gemacht hätte, dann hätte sich das Ganze wie so eine Anreihung von Wikipedia-Artikeln letztlich angehört.
Na, das braucht man ja nicht als Vortrag.
Genau, und das wäre langweilig gewesen. Also habe ich wirklich gedacht, da eben der Film und auch die ersten Staffeln von Stargate sich so stark auf den Sonnenmythos beziehen. Kommt ja, wisst ihr selber, später kommt da noch Hathor dazu, der erste große Gegner von O'Neill. Wer ist das? Apophis natürlich. Apophis ist der Gegner Ras in der ägyptischen Mythologie. Und da haben die sich wirklich Gedanken noch gemacht. Und das merkst du auch. Und das fand ich sehr, sehr begeisternd, auch bei der Recherche, rauszufinden, dass die sich große Mühe gemacht haben mit der Frage, wie führen wir diesen Film, diese Mythologie des Films sinnvoll über in die Serie ein. Was machen wir da? Welche Gottheiten suchen wir uns aus? Und dann ist man dann tatsächlich über diese Sonnengottgeschichte, später über den Totenmythos gegangen und danach hat es erst angefangen, dass es so quer durcheinander lief. Im Endeffekt würde ich sagen, spätestens so ab Staffel 7 war das dann nicht mehr so gut durchdacht. Und mit den Ori hörte das ja dann sowieso leider, muss ich sagen, ganz auf. Ich gebe es gerne zu, bis heute sind die Ori nicht meine
Ja.
Favorite-Antagonisten.
Ja, also ich finde, Stargate lebt auch von den Jaffas und den verschiedenen, mal witzigen, mal nervenden, die immer auftreten und ihre Sprüche ablassen. Ihr seid jetzt wie immer gefangen, SG1, solche Sachen, die gerne immer wieder mal wiederkehren. Und ich finde, das hat auch SG1 gerade, ja, Kommando SG1, wie es in Deutschland heißt, was ich ganz komischen Titel finde, ausmacht. Ne? Einfach diese, das ist so die Gegnerschaft, mit der man groß geworden ist, in der Serie zumindest, ne? Also die drei Viertel der Serie fast ausfüllt.
Ja, also das ist ja das, was du gerade schon ansprachst. Und das ist auch ein großer Teil des Humors. Wenn ich so an diese ziemlich coole Una-Szene denke, wo also Tiag und O'Neill dem Unas, dem ersten, dem wirklich ersten so, Unas begegnen und er dann zu ihm sagt, töte den Menschen und wir werden feiern und O'Neill, wie bitte? Hallo?
Bitte
ja,
nicht.
Ja, da, na, ja das sind so Szenen, die dann wirklich, wo man wirklich sagt, da hat auch, wurde auch schauspielerisch einfach also eine ganze Menge rausgeholt letzten Endes und das macht dann Spaß zu gucken und ich finde, du hast am Ende, schlagt mich, wenn ihr es anders seht, ich finde, am Ende hatte man sehr, sehr oft das Gefühl, die Serie wird eigentlich nur noch weitergeführt, um sie möglichst lange am Laufen zu halten, solange das Publikum mitmacht.
Ja,
Oder siehst du das anders?
Es gab auf jeden Fall damals auch schon, ja, er wurde immer mal öfter publiziert, so, ja, hier längste laufende Sci-Fi-Serie, so und so viel Staffeln. Also da, ja, es ging schon in die Richtung, kann man schon sagen. Ja. Wobei ich auch sagen muss, trotzdem gibt es da ein oder andere gute Folgen in den letzten Staffeln. Aber ich bin auch generell eher so vom Ursprungs-SG-1-Team auch Fan, weil das halt die ersten waren. Ne? Wahrscheinlich ist es anders, wenn jetzt im ersten Team andere Charaktere gewesen sein, wäre es anders, aber man ist einfach mit denen auch groß geworden und hat eben das meiste erlebt in der Serie.
Ja, das stimmt natürlich. Andererseits ist es ja bei mir auch gewesen, als Stargate Atlantis halt eben anlief, war ich ja auch sofort geflasht. Und als dann die Ways ins Spiel kamen, das war so eine Gegner-Spezies, die mir unheimlich gut gefallen hat. Und da ist auch wieder so ein Punkt, da war ich dann auch sehr, sehr traurig, als dieser Plot dann, wie ich fand, ein bisschen unglücklich zu Ende geführt wurde. Und dann sind ja die Replikatoren gekommen. Das hat mich persönlich nie so mitgenommen. Das ist aber vielleicht auch ein persönliches Ding. Aber die Ways, das war so, und da sind wir bei diesem Thema Horrorelemente, ne? Übrigens ja. Auch gerade mal, ne? Es ist ja so eine Vampirrasse im Endeffekt. Und das sind so Sachen, die mich sehr stark mitgenommen haben. Und dann Jason Momoa als junger Mann und eigentlich wurde gedacht, dass alles, was der kann, ist, seine Muskeln spielen zu lassen.
Aber ist ja durch Atlantis, kann man ja eigentlich sagen, groß geworden. Also es ist jetzt, ja, ich würde mal sagen, jeder, der jemals einen Film oder irgendwas gesehen hat, könnte schon mal von ihm gehört haben mittlerweile. Ne? Also.
Ja, ja, also der ist durch Stargate Atlantis sicherlich Fall, ja. Überhaupt erstmal berühmt geworden. Wie gesagt, über seine schauspielerischen Qualitäten damals kann man vielleicht streiten.
Ja. Kampfkunst.
Ja, also ich glaube, da stimmst du mir auch zu.
Ja.
Trotzdem hat man immer so sich gefreut, wenn der auftauchte, weil der hat schon so eine ziemlich coole Attitüde in die Serie gebracht, ja, fand ich immer.
Das auf jeden Fall. Und was ich finde, man braucht es jetzt nicht immer, aber ich finde, das macht sowas nochmal auch, ja, je nach Folge etwas lebendiger, wenn man so einen gewissen ist, mehr oder weniger starken Chaos-Faktor hat, wo man nicht genau weiß, was passiert jetzt. Und den bringt er auf jeden Fall sehr oft mit. Also es ist ja ein sehr energischer Zeitgenosse. Manchmal auch wie O'Neill ein bisschen, oder ja, aber noch stärker vielleicht.
Ja, das stimmt. Also ja, also das wäre fast auch mal ein Thema wert, aber sich über sowas zu unterhalten in einem Vortrag. Musste ich mal drüber nachdenken, wie ich sage, Atlantis habe ich ja noch gar nicht behandelt bis jetzt.
Gibt ja da auch einiges bestimmt zu besprechen.
Naja, mit mythologisch sicherlich ohne Ende.
Was mich mir auch interessieren würde im Stargate-Bereich, was vielleicht, es schwingt immer mal mit, aber ist gar nicht so das Hauptthema der Serie, aber ich finde, das hat mich ein bisschen immer so zurückgeholt in, also so manifestiert, okay, es spielt in der Jetztzeit und da gibt es auch zum Beispiel politische Probleme. Wie siehst du das? Findest du das eher gelungen oder gibt es da Folgen, wo du sagst, geht gar nicht? Also diese Sache mit NID oder auch, dass halt irgendwann auch was logisch ist, wahrscheinlich ist es unlogisch, dass es so spät passiert, aber dass das halt auch mal rauskommt, dass andere Regierungen, ne, China, Russland, Großbritannien, Frankreich Wind davon kriegen, was da überhaupt abläuft nach all den Jahren und dass da eben auch diskutiert wird, ne, Stargate-Programm schließen, mehr Geld, weniger Geld. Für mich persönlich hat es eigentlich meistens ganz gut funktioniert, weil man da immer noch ein bisschen so geerdet wurde und okay, die sind auch teilweise da abhängig, weil manchmal wirkt es ja, muss man schon sagen, so wie so eigenständiges Ding und machen, was man will, klingt jetzt ein bisschen zu hart, aber da ist halt Hammond, der schützt die ein bisschen und es geht alles meist seinen Gang und das hat sich dann ein bisschen auch dynamischer entwickelt, als diese Politiksache immer mal mehr zur Geltung kam, wo dann auch natürlich Raumschiffsichtungen und Angriffe auf die Erde kamen, was das nochmal vielleicht ausgelöst hat.
Ich persönlich finde, man hätte noch mehr draus machen können und hätte man vielleicht durchaus ein bisschen, nicht falsch verstehen, wenn ich das jetzt so sage, in die Akte X-Richtung gehen können, und zwar in diese Verschwörungsrichtung mehr. Gar ja. nicht so in diese Alien-Entführungssachen und so weiter. Das kam mir, glaube ich, auch mal, gibt es auch ein paar Folgen, die das thematisieren. Aber man hätte da mehr in diese Regierungsverschwörungssachen reingehen können. Gab es dann ja stellenweise auch.
Nur sehr punktuell, ja.
Genau, ja, es gab ja auch mal diesen einen Handlungsplot um, ich habe jetzt den Namen vergessen, diesen Agenten.
Vom NID oder?
Ja,
den eben. Den Trust gab es ja auch noch.
Ja, genau, den gab es auch. Und ja. Das fand ich gut, also nicht jetzt, wie gesagt, nicht, ja. dass wir uns missverstehen, mir hat das immer großen Spaß gemacht, das zu gucken, und dann wurde dann ja teilweise mit Systemlords zusammengearbeitet, um genau, andere zu vernichten, was ja dann stellenweise auch schrecklich schief gelaufen ist und solche Dinger.
Es ging ja auch teilweise, in Anführungszeichen, wird das man es vielleicht übersetzen, in so wirtschaftskriminelle Geschichten, Bereicherung, und das war dann gar nicht so eine klassische Verschwörung an sich, sondern eher so in Sachen Bereicherung für einen selber persönlich.
Genau, und das war mir so, wo ich gesagt habe, da hätte man wirklich ein bisschen kritischer sein können, auch ein bisschen regierungskritischer an sich. Akte X war da immer sehr regierungskritisch und auch sehr skeptisch, was das anbelangt, ohne es vielleicht auch immer ganz ernst zu meinen. Das ist eine andere Geschichte. Aber
Stichwort Spesenabrechnung, Mulder und Scully immer. Ja, sie waren jetzt hier schon wieder in diesem Bundesstaat. Warum eigentlich? Ja, ein Anruf.
Genau, sowas halt. Ne? Aber nichtsdestotrotz war das toll, dass man das in den späteren Folgen halt auch mal reingebracht hat. Weil man musste sich ja auch, wenn wir ehrlich sind, was Neues einfallen lassen.
Ja, absolut. Also, und es ist auch klar, dass sowas dann irgendwann mal rauskommen muss, sage ich mal, weil klar, es ist zwar in diesem Berg drin, aber wenn man da halt sichtbar irgendwelche Raumschiffe hat im Umlaufbahn, dann kriegen das natürlich auch andere Nationen mit. Also, die haben ja auch alle Satelliten damals schon gehabt. Jetzt gibt es noch mehr von privaten Unternehmen etc. Aber ja, wir können gerne weiter Stargate-mäßig weitermachen. Wenn du jetzt in die Lage kämest, aus irgendeinem Grund, wir sind ja im Science-Fiction-Bereich, das kann ja alles passieren oder nicht, das ist ja das Schöne. Wenn du jetzt ein Stargate-Spin-Off oder etwas Ähnliches schreiben dürftest, was wären so deine Hauptidee, oder was wäre so dein, muss ja nicht eine ganz ausformulierte Idee sein, aber so dein Ansatzpunkt, den du gerne da, ja, mit was du beginnen würdest? Also es ist vielleicht auch gar nicht so einfach nach all der Zeit, aber hättest du da einen Ansatz, Anknüpfungspunkt irgendwie?
Das ist eine wirklich schwere Frage, muss ich dir sagen. Ich habe jetzt gerade ganz spontan, als du das schon erzählt
schon mal überlegt.
ist so ganz spontan gekommen, ich würde versuchen, irgendwie die Goa'uld zurückzubringen, glaube ich. Ich weiß, dass das schwer ist, aber es könnte ja sein, dass in irgendeinem Teil der Galaxis irgendein oder zwei oder drei Systemlords, die sich verbündet haben, doch überlebt haben. Könnte ja sein.
Kann immer sein, klar.
Dass die mit der Zeit heimlich halt immer mächtiger geworden sind und dann eben wieder 30 Jahre später mit noch besserer Technologie eben halt anfangen, über Spionage und sowas, ja, die Erde zu infiltrieren, um dann eben halt auf diesem Weg zu versuchen, die Erde doch noch nachträglich zu erobern. Die Asgard sind nicht mehr da. Das Schutzabkommen genau, in dieser Form gibt es also nicht mehr. Und das wäre vielleicht sowas, wo ich mir sagen würde, das wäre eine Idee. Ich finde, alles andere ist irgendwie schiefgelaufen, so ein bisschen. Also zu jetzt das letzte, wie
Origins.
Origins ist,
genau, ja.
Finde ich, fürchterlich schiefgelaufen.
Angeklebte Bärte und die Kulissen waren so klein wie in einem, also es gibt Studentenfilme, die sehen besser aus.
Ja, und vor allen Dingen war es halt auch als Webserie konzipiert, das hat man dann auch gemerkt. Da hat MGM wirklich sich überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert.
Also ich sag mal so, aus meiner Sicht stände Stargate jetzt sogar ohne das Ding besser da als mit diesem gescheiterten Versuch, weil das hat eher nochmal eine Art, ja, temporäres Ende zumindest manifestiert, könnte man ja sagen. Das ist ja die Schwierigkeit vielleicht auch gewesen dann letztendlich.
Ja, man könnte sicherlich auch ähnlich vorgehen, wie man das halt in Star Wars gemacht hat. Man könnte also Geschichten aus der SG-1-Ära aufgreifen, aber mit neuen Protagonisten, um da das Universum in dieser Richtung zu erweitern. Ob das jetzt gut ist, weil Stargate halt dann aus dieser Sicht für uns in der Vergangenheit spielen würde, weiß ich nicht. Deswegen glaube ich, wäre der erste Ansatz vielleicht die bessere Idee. Was ich damals schon nicht gut fand, war immer wieder damit zu kommen, zu sagen, so, jetzt haben wir ein weißes Stargate gehabt, jetzt nehmen wir ein blaues und jetzt nehmen wir ein grünes als nächstes.
Ja, es ist schematisch immer ähnlich.
genau, und Stargate Universe hat da Obwohl die Serie für sich genommen gar nicht so schlecht ist, wie sie auch am Anfang gemacht wurde. Und viele Fans fanden die auch gar nicht so schlecht. Ne? Ja. Trotzdem fand ich den Ansatz insgesamt sehr schon ideenlos. Aber jetzt umgekehrt, was würdest du denn sehen wollen?
Ich hatte mich damals noch mit anderen Podcastern, wir sind eher in den Comedy-Bereich gegangen. Und hatten uns, also jedenfalls, das war jetzt einer meiner Ideen gewesen, etwas in die Lower Decks-Schiene zu gehen. Es muss nicht ganz so übertrieben sein. Von mir aus kann es auch animiert oder gezeichnet sein, wenn jetzt Amazon oder wer auch immer sagen würde, das wäre jetzt zu viel Geld für den Anfang. Und da einfach zu gucken, zum Beispiel SG-1 hinterlässt ja auch immer Planeten, ne, die sich dann irgendwie, dann haben sie Friedensabkommen mit irgendwem geschlossen und dann geht es so weiter. Das ist wie in Star Trek, ne, wie in TNG, ne, Picard kommt an und dann, ja, vertragt euch und man weiß nicht, wie es weitergeht und da können ja auch danach noch Konflikte entstehen oder generell, wenn SG-1 irgendwas klärt und da ist der halbe Planet dann kaputt und dann, dass da eben SG-35, sage ich mal, ankommt und die müssen da halt aufräumen und ja, es geht halt sehr in die Comedy-Schiene und man müsste gucken, wo dann der Action-Ansatz ist. Das ist ein bisschen, könnte eine Schwierigkeit sein, aber das wäre jetzt mein Ansatz gewesen, ja, erstmal um wieder reinzukommen. Also jetzt nicht ganz so ernst und ja, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber das war damals mein Ansatz.
Ja, man könnte natürlich auch so eine Art Stargate The Next Generation machen, ne? Also gut, das habe ich ja im Grunde genommen, wäre das ja fast der Ansatz, den ich hatte, ne? Dass man eben halt nochmal den einen oder anderen Cameo-Auftritt halt in Kauf nimmt für ein, zwei Folgen. Ähnlich wie es jetzt, sagen wir mal, bei, weiß nicht, guckst du Bosch? Nee, ne? Zufällig nicht, oder?
Ich hatte es geguckt damals, ja.
Okay, und da gibt's ja jetzt einen Spin-Off, die heißt Ballard, die Serie, da habe ich jetzt die erste gesehen. Und da taucht Bosch dann in 3 Folgen auf, ne?
Ah, ja,
da ist sicherlich der zeitliche Abstand kürzer, das ist klar, aber um halt eine neue Mannschaft einzuführen, die dann halt vielleicht am Anfang gar nicht als Erkundungstrupp gedacht ist, dann aber eben halt aufgrund einer dieser Bedrohung
der Umstände dann.
Genau, aufgrund der Umstände sich dann halt eben doch zusammenraufen müssen, weil sie eben die größten Experten auf dem Gebiet sind, weil eben die Mittel zurückgefahren wurden und so weiter und so fort. Könnte ich mir vorstellen, könnte funktionieren. Vor allen Dingen auch für die älteren Fans.
Ich glaube auch so eine Herausforderung, dass man praktisch neue Fans gewinnt, aber auch die Älteren nicht total vom Kopf stößt und was macht, was man gar nicht oder ja, wo man gar nicht so connecten könnte. Ne? Das vielleicht auch muss man im Auge behalten dann.
Ja, wir haben ja in Star Trek gesehen, wie schwierig das ist. Discovery ist so eine der wahrscheinlich umstrittensten Serien, die es in Star Trek gegeben hat je. Wobei ich dabei bleibe, die Serie hat ihre Fehler, aber ich finde sie für sich genommen gar nicht so übel. Mag die eigentlich sogar, wenn man sie halt mit den Augen oder nicht mit den Augen eines Altfans versucht zu schauen, sagen wir es mal so. Und ich glaube, dass das bei Stargate das gleiche Problem letzten Endes ist, eine Serie oder einen Film zu kreieren, der die Altfans nicht vorm Kopf stößt. Also du darfst meiner Meinung nach kein komplettes Reboot versuchen. Ja. Das würde meiner Meinung nach schief gehen. Da habe ich auch bei Akte X große Angst jetzt vor. Und ich glaube, wenn man Stargate wieder aufnehmen würde, müsste man die Altfans mit an Bord nehmen und trotzdem auch versuchen, neue zu rekrutieren. Und das wird nicht einfach.
Das ist ja wirklich nicht einfach. Der Ball liegt bei Amazon sozusagen. Die können da gerne mal was machen. Vielleicht auch erst als Testballon was Kleineres, aber.
Ja. Ich glaube, die werden sich da Gedanken drüber gemacht haben.
Das hoffen wir, dass da mal irgendwann was kommt. Fred Wright hat ja wohl auch immer mal was angeboten, aber so richtig hat man da nicht Ja oder Nein gesagt. Und ich sag mal so, ist wirklich, die Zeit läuft.
Ne? Ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass in den nächsten Jahren irgendwas kommen wird. Mhm. Amazon und Netflix genauso stürzen sich im Moment auf Gaming-Franchises. Vor allen Dingen seit Fallout die Serie so eingeschlagen ist letzten Endes. Und ich glaube einfach, dass Amazon weiß, wenn die eine gute Stargate-Serie machen wollten, müssten die eine Menge Geld in die Hand nehmen. Und ihnen könnte das Gleiche passieren wie bei Herr der Ringe, wie bei Rat der Zeit und bei anderen Serien, wo dann hauptsächlich die älteren Fans wirklich auch teilweise mit Review-Bombing dahergekommen sind, weil auch so schlecht ist Herr der Ringe, die Ringe der Macht, gar nicht. Sie ist jedenfalls nicht so schlecht, wie sie gemacht wird. Und nicht, dass er nicht auch Fehler hat, das ist eine andere Geschichte. Und da haben die, glaube ich, zu viel Angst im Moment vor und deshalb gehen die lieber und machen dann Franchise-Serien. Ich glaube, Mass Effect ist jetzt das Nächste, was angedacht ist. Ne? Ja.
Mal gucken, was sind so die Dinge, die dich, also es ist jetzt wahrscheinlich leicht zu erraten, aber was sind persönlich so die, ja, vielleicht Autoren, Sci-Fi-Autoren oder Filme und Serien, die dich so am meisten prägt haben? Was würdest du da sagen? Also, was du vielleicht jetzt noch nicht im Gespräch erwähnt hast.
Wenn du mich jetzt nach Literaturautoren fragst, muss ich dir wirklich sagen, könnte ich dir gar nicht so sehr einen nennen, weil mein Lieblingsautor Ernest Hemingway ist.
Ah ja.
Also eigentlich eine ganz, ganz andere Schiene. Ich habe auch einen Roman geschrieben, einen Near-Future-Roman, und das ist interessant halt auch so in meinem eigenen Gedankengang. Ich würde niemals eine Space-Opera schreiben. Würde ich nicht machen. Ich habe viele Kollegen, die das tun, aber im Endeffekt kommst du immer dabei raus, dass du dann liest, auch das kenne ich von Stargate, das kenne ich von
Ja,
Star Trek, auch das habe ich ja in Star Wars schon mal gesehen
gab's
oder
meistens
gehört.
schon irgendwie in irgendeiner Form.
Genau, und deswegen schreibe ich, wenn ich schreibe Near Future, also Thriller, die in der nahen Zukunft angesiedelt sind. Und da recherchiere ich dann auch immer sehr intensiv. In dem einen Thriller war es jetzt, wie würde sich die Verkehrstechnologie weiterentwickeln in den nächsten 50 Jahren?
Kriegen wir
Zum
das hin
Beispiel
mit
die
fliegenden
Elektro.
Autos?
Nee, ich
Ja.
glaube tatsächlich, dass die Elektromobilität sich weiterentwickeln wird, und da sind ganz tolle Sachen angesagt. Straßenbelag mit Induktion, dass sich das Auto während der Fahrt aufladen kann. Das sind so Sachen, die wissenschaftlich ausgetestet worden sind schon. Und sowas gibt es dann in meinen Romanen halt auch. Ne? Und natürlich schon sehr, sehr lange Smart- oder AI-Brillen. Ne? Oder eben auch Kontaktlinsen, eins von beiden. Ne? Also sowas halt.
Irgendwas
Also
wird es sein. War das nicht
genau,
damals
aber
die Google Lens, hieß es, oder? War das das
ja,
damals? Ja,
Meta
ne? Sowas. Meta, genau.
hat ja jetzt auch mit Ray-Ban so einen Vertrag, dass die so eine AI-Brille rausbringen, und irgendwann wird das auf die Netzhaut implantiert werden können. Das wird sicherlich mal so kommen. Das sind so Sachen, das finde ich viel spannender, weil das sind so Dinge, die könnten wir noch miterleben.
Ja, das ist natürlich auch eine interessante Sichtweise, ja, dass es nicht zu weit weg ist, hunderte
Genau,
Jahre.
und das sagt ein gestandener Star Trek und Stargate-Fan jetzt.
Ja,
Das ist schon merkwürdig,
aber
ja.
das ist schon, ich verstehe den Ansatz, weil dann hat, also in Anführungszeichen, hat man irgendwann mal was in der Hand sozusagen, ne? Oder bekommt so ein bisschen mit die Richtung auf jeden Fall.
Ja, ne, das sind ja zwei Herzen in meiner Brust. Das eine Herz eben dafür, was ich gerne gucke, und das andere Herz dafür, was ich beruflich gerne machen würde.
Das kann sich auch mal unterscheiden, auf jeden Fall. Genau, wenn du jetzt aber dennoch irgendwie vor einem Stargate stehen würdest, vor welchem kannst du gerne entscheiden? Das, ja, kann die Wunschfee irgendwie sagen, ja, so wie du es möchtest. Aber wo oder welchen Planeten oder Epoche, ne, wir haben es ja auch mit Zeitreisen oft gehabt, 1969, die Folge zum Beispiel, wo würdest du denn als erstes hinreisen oder würdest du einfach hier irgendwas von der Kartusche nehmen oder hättest du da jetzt schon ein ausgewähltes Ziel oder vielleicht sogar mehrere Sachen, wo du denkst, da würde ich doch mal gucken. Kannst auch in die Vergangenheit reisen.
Witzigerweise stand ich vorgestern vor einem Stargate und habe das verwendet. Und zwar
Ja.
in meinem Lieblingscomputerspiel No Man's
Ah, sehr.
Sky. Und habe mir da ein Wächterschiff geangelt auf einem Planeten. Dafür
Ah ja.
brauchte ich ein Sternentor. Und das Sternentor in No Man's Sky, das ist sehr, sehr witzig, sieht haargenauso aus wie in Stargate.
Wenn es da mal nicht Lizenzschwierigkeiten gibt.
Ne, der Effekt und alles. Also die Symbole sind andere, aber im Endeffekt musst du halt auch Symbole eingeben, die sich dann wie auf einer Wählscheibe einwählen, und dann kommt dieser Horizon-Effekt, ja. Das sieht original so aus, und deswegen sage ich, ich war vorgestern an einem Stargate. Aber um deine Frage jetzt auch mal, ich sag mal, realitätsgetreu
Ja.
und nicht reineweg pixelig zu beantworten: Dadurch, dass ich so stark mit der Ägyptologie verbandelt wäre, wäre es vielleicht tatsächlich mein Traum, da Mäuschen mal zu spielen. Oder von mir aus auch Pharaonenkatze, ist mir auch egal, was auch immer. Ich glaube, das wäre so wirklich ein Traum. Ich würde halt gerne als Außenstehender mir anschauen, wie die Pyramiden wirklich gebaut worden sind.
Sehr gut. Ja, kannst du doch mal dann unauffällig gucken. Natürlich, du wirst dann bekleidet mit dem typischen, ne, dass du nicht erkannt wirst. Das kennen wir ja aus Star Trek,
Ja,
dass man
aber
da
mich will
nicht.
im Lendenschurz niemand sehen, wirklich nicht.
Nein. Aber ich sag mal, dass du nicht auffällst. Da darfst du nicht auffallen, ne, eigentlich. Sehr gut. Vielleicht Richtung Abschluss gehend die Frage: Hat es auch mal anklingen lassen, ein bisschen, wie stehen denn so die theoretisch oder auch praktischen, das ist ja, das weiß man ja nicht, Chancen auf ein oder mehrere Stargate-Bücher. Ne? Es muss ja jetzt nicht so umfangreich sein wie bei Star Trek oder Akte X. Das würde, glaube ich, jeder verstehen, dass das dann nicht hier sein kann, dass irgendwie SG-1 10 Bücher kriegt oder so. Wie würden denn so generell die Chancen stehen, dass sowas mal in Betracht gezogen wird? Ne? Generell, ob es da schon mal die Überlegungen in diese Richtung gab oder ob das absolut abwegig ist, was ich jetzt hier einfach mal so frage.
Nein, die Überlegungen gibt es. Die gab es nicht nur, die gibt es tatsächlich. Das haben wir immer wieder, dass wir darüber diskutieren. Die Sachlage ist jetzt die, dass wir jetzt mit Akte X in der vierten Staffel sind. Das heißt, wir schreiben gerade am vierten Buch und bei Star Trek schreiben wir gerade die Star Trek Chronik 6, Star Trek Voyager. Das sind 800 Seiten starke Bücher und die Akte X Chronik um die 250 Seiten. Das heißt, wir müssen das erst fertig machen.
Genau, was ich aber auch sage, ne, die Akte X-Chronik, die macht, wie du schon gesagt hast, auch, weil es klingt jetzt immer so im Vergleich, aber die macht auch viel Arbeit, weil es eben auch diesen bestimmten wissenschaftlichen Ansatz nochmal hat, den man auch erstmal recherchieren und danach schauen muss. Wollte ich nur
Ja,
nochmal ergänzen. Genau, ja.
also das macht, da hast du selbstverständlich recht. Das macht sogar unglaublich viel Arbeit. Vor allen Dingen, ich muss ja auch die ganzen Quellen besorgen. Ja, ich habe
Ja.
tatsächlich ist es sogar so, dass ich da erstmal, was sich gar keiner vorstellen kann, um das schreiben zu können, was ich schreibe in diesen Büchern, muss ich Hunderte von Euros investieren erstmal. Ne, ich habe eben im dritten Akte X-Band ist ein Buch über Geister und Dämonen in Stargate und wie man die im Mittelalter wirklich gesehen hat, weil tatsächlich liegt unsere heutige Verbindung zu diesem Thema im Mittelalter und nicht in der Antike, wie viele vielleicht glauben. Da Fachliteratur zu besorgen, ist echt teuer, ne?
Das
Ja,
glaube ich, ja. Ist ja auch
weil
ein sehr Special Interest, würde ich mal sagen. Das ist auch noch
ja,
vielleicht erschwert.
das auch, aber man muss auch wissen, dass Fachbücher, wenn sie gedruckt werden, in der Regel halt sehr, sehr kleine Auflagen haben und dadurch eben extrem teuer sind, schlicht und ergreifend. Das kann dann schon mal sein, dass dann ein so ein Buch mal 130 Euro kostet oder so.
Das ist schon ordentlich, auf jeden Fall.
Und wenn du drei brauchst,
Ja.
dann bist du mal eben schnell bei 300 Euro an Recherchematerial. In meinem Fall waren es jetzt Gott sei Dank nur zwei und die waren etwas günstiger, aber war auch schon wieder jetzt im vierten Band drei oder im dritten Band dreistellig. Im zweiten Band war es dreistellig. Dann habe ich natürlich noch alte Zeitschriften besorgt na, all sowas. Also das ist halt sehr, sehr aufwendig. Aber nichtsdestotrotz, um auf deine Frage zurückzukommen, der Film ist von 1994. Meine ich, ne? Und die ist das richtig? 94? Muss jetzt wirklich überlegen. 94 kam der Film raus, ne? Und da müsste die Serie gestartet sein. 96, ist das richtig? Oder
97.
95? 97,
Ja,
genau.
genau.
Ist dann die Serie gestartet. Dann wären 97, 7, 17, 27 realistisch. Vielleicht. Dann wären 30 Jahre. Das wäre dann zum 30-jährigen Jubiläum. Also wenn man das angeht, ich verspreche es nicht hier,
Nee, nein, das
ich
kannst du
sage
auch nicht.
nur,
Ich weiß es. Das war mir schon klar,
genau,
aber
ne,
genau, ja.
ich sage nur, wir haben das in der Überlegung, das zu machen. Wir überlegen, wenn dann auch wie. Wir würden es in diesem Fall wahrscheinlich nicht staffelweise machen, weil das einfach mit drei Serien zu viel ist und mit dem
Das ist
Kinofilm
klar, auf jeden
und,
Fall.
ne? Man müsste sich das überlegen, ob man es halt auf zwei Bände oder drei Bände macht oder irgendwie sowas. Angedacht ist es, aber ich kann es noch nicht versprechen. Aber wenn wir das machen, dann wird das auch einen Ansatz haben, der weit über ein reines Making-of-Buch und ein Rewatch-Buch hinausgeht. So wie in den Akte X-Büchern auch.
Das klingt ja schon mal hoffnungsvoll, würde ich sagen. Man könnte es ja theoretisch, weiß ich nicht, SG-1, Universe und Atlantis und den Film nochmal. Aber man muss es auch nicht, ne? Das ist ja, wie heißt es so schön, alles kann, nichts muss oder so. Genau, aber das ist doch schön, dass da jedenfalls Überlegungen schon vorherrschen und dass das nicht völlig irgendwie aus der Luft gegriffen ist. So, es ist schon klar, ihr habt sehr viel mit Star Trek und Akte X gerade zu tun und da laufen ja noch andere Sachen, Bücher. Technisch, ne, die mal jetzt vielleicht nicht so reinmäßig da sind, aber das ist schon klar, dass ihr da auch nebenbei noch viel zu tun habt, andere Sachen.
Ja, aber auch das wäre ja, wenn wir es machen würden, tatsächlich das erste Buch seiner Art in Deutschland.
Das stimmt, das wäre dann wieder ein Punkt, ja.
Nicht, dass es keine Stargate-Bücher insgesamt gäbe, aber aus deutscher Feder in der Form, wie wir es machen würden, wär's erstmalig. Das wird es so eben nicht geben, weil es ist tatsächlich so, viele können sich das vielleicht gar nicht vorstellen, aber es gibt tatsächlich über Stargate ziemlich viel wissenschaftliche Literatur. Und ich meine jetzt nicht ägyptologische Literatur, sondern
Ja.
allgemein auch soziologisch und geht dann literaturwissenschaftlich. Nicht so viel wie über Star Trek. Da stürzt sich gefühlt jeder zweitklassige Abiturient drauf, der einen Bachelor oder einen Master braucht. Das ist wirklich so. Da gibt es en masse Literatur, die man dann auch sortieren muss. Aber in Stargate gibt es auch eine sehr adäquate Auswahl.
Ja, gab ja, glaube damals so die Episoden-Dinger recht alt von Wolfgang Holbein, der hier um die Ecke geboren ist in Weimar bei mir.
Ah.
Genau, kennst du bestimmt auch den Namen, das
Ja,
sagt dir
ja.
bestimmt was, genau. Aber das ist auch schon einige Monde her, um es mal ganz entspannt zu beschreiben.
Ja, klar, ich meine, wie gesagt, also es gibt ja auch gute Internetseiten über Stargate, ne? Die Stargate-Wiki und
Ja.
sowas, ne? Das ist, ich habe jetzt die eine vergessen, die eine ganz bekannte Fanseite, ne? Und
Gateworld?
ja, Geld, ja, genau.
Genau.
Und tatsächlich ist aber, wenn man es mal wirklich ernsthaft betrachtet, seit dem Ende von Universe ist Stargate immer so ein höchst stiefmütterlich behandeltes Franchise.
Das auf jeden Fall leider, ja.
Das tut mir in der Seele weh. Also, ich habe mich noch damals erinnert. Kannst du dich noch erinnern, dass dieses Computerspiel rauskommen sollte?
Timekeepers, oder wie das hieß? Es ist auch rausgekommen. Jetzt,
Ja,
also falls, oder
es
meinst du
ist
noch ein
nicht so.
anderes wahrscheinlich, oder?
Ja, es sollte ja ursprünglich ein MMO rauskommen,
Ja,
ein
genau. Ach so,
Massive
ja,
Multiplayer
das, ja.
Online-Game. Und zum
Genau.
Schluss haben die ja einen mittelklassigen Shooter daraus gemacht, weil sie das nicht auf die Kette gekriegt haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Das tat mir schon so in der Seele weh, weil ich gesagt habe, eigentlich ein MMORPG über Stargate, über diese Welt.
Würde sich mega anbieten. Du kannst überall hinreisen, mega viel erleben. Also das macht sich nicht von alleine, will ich nicht sagen, aber die Technik, das muss man alles bereitstellen, aber generell bietet es sehr viel Potenzial, ja.
Ja, und du musst ja mal überlegen, was du spielen könntest. Ne? Ich meine, in Stargate gab es ja nicht nur, sagen wir mal von mir aus, diese drei Galaxien mit Atlantis Universe und eben halt unsere Galaxie, die Galaxis halt, ne? Sondern es gab ja auch Diebe, die sich Goa'uld-Schiffe geklaut haben.
Zum Beispiel.
Ne? Es gab Rebellen, es gab Piraten, es gab die Jaffa, es gab die Goa'uld, es gab die Menschen dazwischen, Asgard. Du könntest endlos Klassen spielen, vom klassischen Krieger bis hin zum Gauner. Du könntest mit den heutigen Technologien ganze Planeten besiedeln lassen. Oder Gilden zum Beispiel. Ne? Also es wäre unheimlich viel möglich. Und ich frage mich wirklich, warum da noch überhaupt nichts geschehen ist. Aber bei Battlestar Galactica
Ja.
ist es ja ähnlich leider.
Weiß nicht, ob du das Spiel, das ist auch schon älter, Star Wars Empire at War, ob dir das was sagt?
Das habe ich, das
Das,
habe ich.
ah, dann sagt es dir wahrscheinlich was, das wäre jetzt,
Natürlich,
genau. Und
natürlich.
da gab es nämlich auch eine Stargate-Mod, also praktisch alle Schiffe so in Stargate, und das war schon nicht schlecht. Und das ist halt natürlich alles Fan gemacht, und weiß nicht, gibt es auch mal einen oder anderen Absturz, aber da haben die Fans schon was Schönes gemacht. Gibt es auch, glaube ich, für andere Franchise-Geschichten, Battlestar und so, genau,
Star
solche
Trek
Sachen.
Armada hatte eine Stargate und auch eine Babylon 5 Mod.
Ah ja, sehr gut,
Auch
ja,
so die
genau, kenne ich
Babylon
auch noch.
5 Mod habe ich dann auch
Ja.
gespielt. Ja, als Strategiespiel wäre natürlich dann auch noch denkbar, zumindest dann so Goa'uld
Ja.
Menschenkrieg, ne? Boden und Luft wäre eine Idee, ne? Aber es ist ja auch so, es bringt ja auch keine Romane raus. Irgendwie. Es gibt keine Romane, es gibt im Moment, ich weiß nicht, gibt es Comics zurzeit?
Nö, aktuell glaube ich nicht. Nee, also
Ne,
ja,
wüsste ich auch
wüsste ich
nicht.
jetzt nicht,
Also
nee.
und tatsächlich habe ich mit meinen Vorträgen witzigerweise auch ein Alleinstellungsmerkmal.
Ja,
Ne?
ich freue mich halt immer über so, man ist ja als Stargate-Fan, muss man ja leider genügsam sein, die letzten Jahrzehnte, ist ein bisschen über, naja, aber fast, klingt zu hart, Dekaden, also es gab jetzt dieses Stargate Timekeepers-Spiel, was jetzt bewertungstechnisch ja eher so mittel war. Ich war trotzdem froh, dass es wenigstens einen Versuch gab, weil wenn man gar nichts versucht, ne, dann ist es auch blöd. Da hatte ich aber auch erstmal nur die Demo gespielt. Genau, das ist halt so ein Strategieding und ist aber auch relativ schwer und ein bisschen sperrig für Anfänger, was, glaube ich, dann auch so eine Schwierigkeit in sich ist. Aber naja, das ist so eine kleine Schwierigkeit. Aber es gab ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, diese, kennst du auch diese Funko-Pop-Dinger, ne? diese kleinen Figuren. Da gab es ja jetzt auch Pasta-Figuren, ne? Und solche Kleinigkeiten, Bluepix-Modelle habe ich mich sehr gefreut.
Ich wollte gerade eben sagen, ja. Ich habe den Weihnachtskalender hier noch stehen.
Genau, ich auch. Ja, das fand ich doch eine sehr schöne Sache, weil das dann ein bisschen auch ist. Natürlich, das sind Franchise, wenn da Jahrzehnte nichts passiert, vielleicht vergisst man es auch. Das ist ja, was aus dem Sichtfeld ist, gerade in der heutigen schnellen Zeit, natürlich geht es in Vergessenheit. Das ist ja menschlich, das will ich jetzt keinem vorwerfen. Aber so hat man es noch mal ein bisschen nach vorne gebracht. Und gerade Bluebricks-Modelle ist auch eine schöne Sache. Und dass man wenigstens was hat zum Anfassen, sag ich mal, als Fan.
Da kann ich so, wo du gerade sagst, wir sind kurz vorm Ende, aber diese süße kleine Anekdote erzählen. Ich kriege diesen Kalender, der hat ja, ich glaube, 43 Euro knapp gekostet, irgendwie sowas, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? Und dann mache ich den auf und baue das erste Modell auf und gucke und denke, was ist das denn, verdammte Hacke? Und dann sehe ich erstmal, verdammt nochmal, das ist Jack O'Neill mit dem Golfschläger vorm Sternentor.
Ja, legendär. Ne?
Und dann genau, fiel mir diese Szene ein.
Ja, ja.
Ne, weißt du, und das ist ja so Tag 1, ne?
Genau.
Sofort Tag 1 gewesen, ne? Und da habe ich gedacht, ja, das nenne ich mal Humor, das so
als Miniszene zu machen, ja, da muss man sich mit der Serie auskennen, das stimmt.
Ja, genau, und das habe ich dann eben hinten drauf geguckt, da sind die einzelnen Szenen dann drauf, ne? Bluebricks hat da schöne Sachen gemacht, finde ich, aber für Star Trek war das auch schon so.
Genau,
Aber trotzdem, ich glaube, da sind wir uns einig, Stargate gehört auf dem Bildschirm.
Das, absolut, ja.
Und da wollen wir mal die Daumen drücken.
Wir drücken die Daumen, genau, und gucken, was da kommt. Ob es uns gefällt oder nicht, das weiß man immer. Ich sag immer, ja, es kann immer alles nicht allen gefallen. Das fände ich auch komisch, wenn es so ist. Wir sind keine Roboter. Aber auch wenn jetzt was Neues vielleicht mir persönlich nicht gefallen würde, kann ich sagen, das Alte ist ja immer noch da. Das nimmt mir ja keiner weg. Das steht ja in meinem Regal und da bin ich doch ganz optimistisch. Und Hauptsache, es kommt irgendwas in der Art mal raus.
Darf ich noch ganz kurz etwas zu den Büchern sagen? Weil es ist tatsächlich so, ich hoffe, das klingt jetzt nicht aufdringlich, wenn ich das sage, aber es ist halt wirklich, ich habe es ja gerade schon mal erwähnt, die Bücher, die wir schreiben, die sind professionell geschrieben, wir sind professionelle Autoren, ja, also das heißt, wir machen das hauptberuflich, ich bin freiberuflicher Medienjournalist, aber trotzdem leben wir in einer Zeit, in der man von solchen Büchern nicht mehr leben kann. Und wenn ihr wirklich wünscht und wollt, dass diese Bücher weiterlaufen und dass auch eine Stargate-Reihe kommt, dann würden wir uns echt darüber freuen, wenn ihr mal bei uns vorbeikommt, bei Verlag in Farbe und Bunt, am Stand auf irgendeiner Convention, gerne auch auf der Website und vielleicht guckt ihr euch mal so ein Buch an, weil jedes Buch, was wir schreiben, das sich amortisiert, hilft uns weiterzumachen. Und das sage ich wirklich vom Herzen, weil wir machen das auch vom Herzen.
Genau, also ich denke auch, da wird für jede oder jeden was dabei sein. Babylon 5 gibt es ja auch die Reihe, die ihr anbietet, unter anderem, die mir jetzt gerade spontan noch einfällt. Also da ist schon sehr viel abgedeckt.
Und es soll noch mehr werden.
Und es
eben soll auch Stargate.
Genau, da muss es natürlich zu kommen und da seid ihr nämlich gefragt. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Gerne
Dankeschön,
wieder.
Dankeschön, ne? Mir auch.
Vielleicht wäre ja gut anders, wenn jetzt was Neues bald rauskommt, aber wenn nicht, dann schaffen wir das auch zu anderen Themen. Wir hatten ja auch gesprochen, Star Trek, irgendwas, da findet sich immer was. Also man kann nie zu wenig über Science Fiction reden, das ist ja mal klar.
Ja,
Leute, ne? Dann schreibt gerne Kommentare und wie ihr es fandet und empfehlt uns weiter. Den ganzen Kram kennt ihr ja, muss ich nicht alles runterreihen, wisst ihr ja Bescheid, ihr seid ja Podcast-Profis. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder Tag, man weiß immer nie, wann es gehört wird, das ist auch so Sci-Fi im Wagen Sci-Fi-Bereich, ne? Frühs um 4 irgendwo in Hongkong oder in Österreich.
Oder Mystery, wir gucken in die Zuschauer- und Zuhörerglaskugel.
Genau. So sieht's aus. Auf jeden Fall ist die Iris offen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.